Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Da braut sich was zusammen am Kinohimmel in diesen Tagen.
Odysseus.
Der neue Film von Regisseur Christopher Nolan, der in dieser Woche in die Kinos kommt. Schon die Marketingkampagne im Vorfeld ist ähnlich bombastisch wie der Soundtrack. Unser Filmkritiker hat Odyssee gesehen und erzählt gleich in Fazit, wie es war. Dann geht's nach Hamburg mit dem Intendanten der Staatsoper, Tobias Kratzer, der in der Not erfinderisch wurde. Für einige Wochen wird er mit der Oper nächstes Jahr in ein Zirkuszelt ziehen. Und dann schauen wir auf die Museenlandschaft in Bayern. Dort heißt es zukünftig weniger Staat und mehr Freiheit. Und damit willkommen Fazit mit der Kultur vom Tage. Der Freistaat Bayern hält was auf seine Kunst. Mit 3,5 Millionen Objekten ist die Staatsgemäldesammlung heute die größte Kunstsammlung der Welt. Und trotzdem, jetzt will Bayern seine staatlichen Museen reformieren. Sie sollen eigenständiger werden, flexibler, besser miteinander kooperieren und vor allem mehr Geld einspielen. So ungefähr lassen sich die Grundlagen der sogenannten Museumsoffensive Bayern zusammenfassen. In den Worten von Kunstminister Markus Blume.
Kurz gesagt, wir wollen die bayerischen staatlichen Kunstmuseen in die große weite Welt der Freiheit entlassen.
Und darüber möchte ich jetzt sprechen, wie das aussieht mit unserem Bayern-Korrespondenten Tobi Krone, der heute auch dabei war, als im Bayerischen Landtag das Weißbuch der Reformkommission veröffentlicht wurde. Hallo.
Guten Abend.
Was bewegt einen Kunstminister dazu, Museen, wie er es eben sagt, in die Freiheit zu entlassen?
Also man muss vielleicht wissen, Markus Blume kommt definitiv nicht aus der Kunstwelt. Er ist eher so ein pragmatischer Manager-Typ. Und es gibt hier gerade in München eine sehr gut vernetzte Initiative, Kultur Zukunft Bayern heißt die, ins Leben gerufen, ebenfalls von dem Manager Markus Michalke, promovierter Unternehmensberater, aber auch Kunstsammler und Förderer der Pinakothek der Moderne. Und der sagt schon länger, es müsse sich was verändern. Das Argument ist so zentral wohl, wir haben doch große Schätze und immer wieder tolle Ausstellungen, aber die Museen haben eigentlich gar nicht die Mittel, um diese Größe, diesen Schatz in die Öffentlichkeit zu wuchten. Da gibt es viel zu wenige Menschen in der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel kann ich als Journalist bestätigen, oder auch viel zu wenig Sinn für Miteinander. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass in Amsterdam sich vergangenes Jahr zwei große Museen zusammengetan haben, um Anselm Kiefer zu zeigen, und man gleichzeitig weiß, hier in München haben es mehrere sehr potente moderne Sammlungen nicht geschafft, eine gemeinsame Ausstellung zum Bauhausjubiläum zu machen, dann wissen viele, dass hier Handlungsbedarf besteht. Markus Michalke als ein Fachmann für Organisation, der schlägt jetzt eine komplette Neustrukturierung dieses ganzen Tankers aus 18 Museen vor.
Synergien schaffen ist da wahrscheinlich das Stichwort. Können Sie noch ein bisschen genauer erklären, wie die Museumslandschaft umgebaut werden soll nach diesen Grundlagen?
Also für die BesucherInnen ändert sich gar nicht so viel erstmal. Die Museen selbst soll es weiter geben insgesamt, aber sollen die Museen eine eigene Körperschaft öffentlichen Rechts werden, was dann hieße, dass jedes Museum nicht mehr einzeln seine Belange mit der Rechts- und Fachaufsicht des Ministeriums regelt, sondern dass sich diese Museumsanstalt, die dann entstehen soll, erstmal selbst regiert mit Vorstand, mit einem Aufsichtsrat, mit einem Kuratorium. Und unter diesem Dach dann werden die Museen zu kleineren Bündeln zusammengefasst. Also zum Beispiel die drei Münchner Museen zur Antike. Ägyptensammlung, Antikensammlung und Glyptothek, die stehen zufällig auch so ziemlich nebeneinander am Königsplatz, die werden eine eigene Einheit mit eigener Strategie, mit einer eigenen Personalentwicklung, einem eigenen Marketing und eigenem Fundraising, also Einwerben von Spenden und Fördergeldern. Dazu haben die bis jetzt schlicht gar nicht die Leute gehabt. Und gerade letzter Punkt ist für die Staatsregierung wichtig hier in Bayern. Erwirtschaften Museen gerade mal 10% ihrer Einnahmen selbst. In Wien sind es schon 56%, in Dresden 42%. Und da wünscht man sich natürlich ein bisschen nachziehen zu können.
Da denke ich natürlich auch direkt dran, dass in der Kultur ja an vielen Orten gespart wird. Das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen in so eine Richtung. Wie sieht das aus? Könnte die Reform nicht vielleicht auch wirklich einfach nur eine Sparmaßnahme sein? Wie sehen Sie das?
Also ist es zumindest die nächsten Jahre nicht. Da soll es sogar noch einige Millionen dazugeben für diesen Transformationsprozess. Es ist aber so, dass manche Museen jetzt erstmal umziehen müssten. Zum Beispiel das Deutsche Theatermuseum. Das findet man gerade im hintersten Eck der Münchner Innenstadt, hinterm Hofgarten. Also da verirren sich wirklich nur die ahnungslosesten Touristen hin. Dieses Museum soll seine Ausstellung in Zukunft in der Pinakothek der Moderne zeigen. Und das ist natürlich eine sehr große Aufwertung. Und ich würde sagen, sowohl für Pinakothek als auch fürs Theatermuseum gleichermaßen. Und gerade bei der Pinakothek der Moderne wird es interessant. Da ist es ja jetzt schon ziemlich eng. Dieser Bau, der beherbergt heute 4 Museen. Moderne Kunst, Design, Grafiksammlung und das Architekturmuseum. Jeder hat da seinen eigenen Platz und künftig soll das nicht mehr so sein. Da wird es dann wahrscheinlich je nach Ausstellungsgröße die richtige Fläche gesucht für dieses Haus mit seinem begrenzten Raum. Sicherlich eine gute Entscheidung. Ich denke, da schwingt natürlich finanzieller Pragmatismus mit. Aber irgendwie halt auch die Hoffnung, dass möglichst viele Museen auch mal wirklich was Großes machen können.
Diese Reform haben jetzt maßgeblich Leute angeregt, die Unternehmen beraten, die also keine Leute vom Museumsfach selbst sind. Wie ist denn die Einschätzung, wird so eine Reform zu wirklich auch besseren, falls man das überhaupt sagen kann, Kunstausstellungen führen?
Also das frage ich mich auch. Ich glaube, dieser Entwurf beantwortet einige Fragen nicht. Zum Beispiel, was wird es eigentlich bedeuten für das Vorhaben von einer Ausstellung, wenn jetzt eben nicht nur die Direktorin, sondern zum Beispiel auch ein kaufmännischer Leiter mitredet? Das muss man sich dann schon genau überlegen. Für diese Doppelstruktur aus künstlerischer und kaufmännischer Leitung gibt es hier in München aber eigentlich schon ein ziemlich gelungenes Beispiel, das Haus der Kunst. Vor einigen Jahren, kurz vor der Insolvenz, dann wurde das eben umgekrempelt und da gab es dann eben plötzlich auch einen vom betriebswirtschaftlichen Fach in der Leitung. Und ja, da sieht man, da muss definitiv nicht schlechte Kunst oder nur Mainstream-Ausstellungen rauskommen, nur weil da jetzt jemand das Geld zusammenhält. Also ganz im Gegenteil. Was definitiv gut ist, ist noch ein anderer Vorschlag, nämlich, dass diese Einzelpfründe abgeschafft werden. Also, dass bis heute ein staatliches Museum das andere fragen muss, ob sich denn eventuell mal dieses oder jenes Kunstwerk aus dessen Sammlung ausleihen darf, das versteht natürlich überhaupt niemand mehr. Und da soll in Zukunft die Kooperation der Normalfall werden. Und dieser Punkt ist überfällig und definitiv richtig.
Zur bayerischen Museumsreform, die heute vorgestellt wurde. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone, vielen Dank für das Gespräch. Ich schaue jetzt mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann auf die Filme der Woche und da kommen wir an dem Film, der schon vor dem Start gehypt wurde, natürlich nicht vorbei. Die Odyssee, die 10-jährige Irrfahrt des Odysseus als Neuauflage im Kino von Regisseur Christopher Nolan. Ja, und dass der Film bei dem immensen Marketing im Vorfeld kein Erfolg wird, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Dann noch der Name Nolan, bei dem ja ein neuer Film sowieso wie ein Großereignis angelegt wird. Herr Taschmann, Sie haben den Film jetzt sehen können. Lohnt es sich?
Ja, ich finde schon, dass es sich lohnt. Es ist ein Epos und einerseits typisch für Nolan, dann wiederum aber auch nicht ganz. Was sehr typisch für ihn ist, ist diese Opulenz, die Wucht der Bilder, die vielen Stars, also hier vor allem eben Matt Damon als ein sehr düsterer Odysseus, Anne Hathaway als Penelope oder Zendaya als die griechische Göttin Athena in einer kleinen Nebenrolle eigentlich nur. Was eher untypisch für Christopher Nolan ist, dass er diesen Film fast schon konventionell erzählt. Da ist nichts mehr von den vielen Verschachtelungen oder den verschiedenen Ebenen, Zeitebenen wie in Interception, aber selbst noch in Oppenheimer, der ja zum Beispiel auch zwischen Schwarz-Weiß und Farbe alterniert ist. Und hier, diese neue Verfilmung beginnt eben auf Ithaka, im Palast des Königs Odysseus, der da seit 20 Jahren nicht mehr war. Und Penelope muss sich dieser vielen Freier erwehren, weil eben ihr Mann nicht wieder zurückgekehrt ist. Und da können wir auch noch mal kurz hineinhören.
Odysseus. Erinnerst du dich nicht? Donner. Feuer. Tod.
Ich erinnere mich an eine Frau. Einen Sohn. Heimat.
Ja, und diesen Odysseus, den man dann das erste Mal sieht, der wandert fast durch so eine Art Wüste. Er ist bei Kalypso, das ist auch eine Fee, eine Halbgöttin, gespielt übrigens von Charlize Theron, bei der er 7 Jahre lang verbracht hat. Und langsam erinnert er sich in seiner Umnebelung, weil er unter Gedächtnisverlust gelitten hat. Er hat auch immer Lotusblumenblätter gegessen, die so wie so eine Droge gewirkt haben. Und so langsam erinnert er sich an diese schreckliche Heimreise. Und das sind dann eher diese klassischen Rückblenden, die Christopher Nolan dann sehr konventionell erzählt. Und der Unterschied zu zum Beispiel Troja von Wolfgang Petersen, das war so ein besseres B-Picture, so eine Art neomoderner Sandalenfilm. Und hier die Odyssee, da erzählt Nolan diese Geschichte von Odysseus schon als eine sehr düstere Kriegsgeschichte, als eine Männergeschichte, was der Krieg aus Männern macht, wie sehr der Krieg eben auch alles zerstört, alles Menschliche und eben die Menschheit an sich an den Abgrund bringt. Und hier findet eben keine Heldenverehrung mehr statt. Und das macht diesen Film dann auch wirklich groß.
Ja, ich stelle mir da schon auch einige blutige Szenen vor. Trotzdem gibt es natürlich auch diese fantastischen Aspekte in der Geschichte. Welche Bilder findet Nolan da?
Also die einzige Gottheit übrigens, die man sieht, das ist Athena, gespielt von Zendaya, die einfach nur als so eine junge Frau neben ihm sitzt und Odysseus erscheint und mit ihm dann kommuniziert, ihn an etwas erinnert. Sonst gibt es natürlich den berühmten Zyklopen, also diesen Riesen, der nur ein Auge hat. Diese hat mich zu sehr leider auch an diese Fabelwesen aus dem Peter Jackson-Film wie Herr der Ringe erinnert. Das war schon auch angsteinflößend, aber das ist nicht die Stärke des Films. Also diese fantastischen Sachen sind es eher nicht. Es gibt natürlich jede Menge Special Effects, aber die dominieren sonst nicht. Zum Beispiel, wenn sie auf der See sind und da so ein Abgrund sich auftut. Also Nolan neigt schon dazu, so naturalistisch wie möglich zu filmen und auch zu erscheinen. Und der Film ist ja auch in 6 Ländern gedreht worden.
Nachdem wir jetzt ja wochenlang mit PR, mit kurzen Reels, mit Bildern von den Premieren, ich sag's mal vorsichtig, zugeballert wurden über diesen Film, was hat Sie denn jetzt schlussendlich wirklich so daran überzeugt? Konnten Sie das überhaupt abschalten, diese Marketingmaschinerie im Vorfeld?
Ja, das konnte ich eigentlich ganz gut abschalten. Ich versuche ja eigentlich, bevor ich einen Film sehe, mich gar nicht weiter mit dem auseinanderzusetzen, auch nichts vorher drüber zu lesen oder so. Und ich fand jetzt hier sehr spannend, dass Christopher Nolan den Stoff gedanklich sehr modernisiert hat, dass er den Sinn von Helden, von Kriegen hinterfragt. Und er behauptet eben sogar, dass bei diesem Krieg um Troja die Ritterlichkeit abhanden gekommen ist, weil es ja eigentlich immer diese Gastfreundschaft gab. Das wird immer sehr stark thematisiert, die Gastfreundschaft von Zeus, dass man auch den Feinden Gastfreundschaft gewährt. Und mit diesem Trick, das trojanische Pferd sozusagen den Trojanern zu schenken, aber man legt sie halt rein, war es eben das Ende dieser Unschuld. Und Matt Damon habe ich noch nie so nachdenklich und so düster gesehen. Und sein Odysseus ist ein großer Zweifler, eigentlich ein Humanist, der unmenschlich geworden ist im Krieg, weil er eben so ein treuer Soldat gewesen ist. Und das ist dann auch das, was mich an diesem Film gepackt hat, der übrigens trotz 2 Stunden 50 niemals langweilt, niemals zu lang wird. Man kommt eigentlich nicht mal dazu, groß auf die Uhr zu schauen.
Jetzt ist es ja in der Filmwelt gar nicht so leicht, bei diesem internationalen großen Film was anderes in die Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen sprechen wir jetzt trotzdem noch über eine relevante deutsche Fernsehproduktion. Was haben wir gelacht? So heißt sie. Ist das nur ein guter Fernsehfilm oder geht das auch im Kino?
Also von der Machart her ist es eindeutig so eine typische TV-Dokumentation, die dann auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen wird. Man sieht also sehr viele Talking Heads und dazwischen geschnitten werden Archivbilder eben von den Auftritten von Hella von Sinnen oder Maren Kräumann. Also es geht eben in Was haben wir gelacht? Eben um 4 Schauspielerinnen, Comedians, die es sehr schwer hatten am Anfang ihrer Karriere, die sich dann durchgesetzt haben. Esther Schweins gehört beispielsweise auch noch dazu und sie reflektieren dann eben auch aus heutiger Sicht, wie es damals war. Inhaltlich ist es sehr aufschlussreich und auch sehr unterhaltsam. Und diesen Film in einem vollen Kinosaal zu sehen, macht auch gewiss sehr viel mehr Spaß, als ihn sich nur alleine auf der Couch zu geben.
Was hat Sie da inhaltlich so angesprochen?
Ja, also mich hat einfach überzeugt, dass man nochmal daran erinnert, wie schwer es Frauen wirklich auch hatten und dass man sie gar nicht ernst genommen hat im deutschen Fernsehen. Das sieht man immer ganz schön auch an der Gestalt von Thomas Gottschalk, der dann auch hier ganz nett zitiert wird.
Du bist, muss ich sagen, für ein Topmodel relativ... sagen wir mal rund. Die meisten sind ja so ganz flach. Ich finde das ja sehr schön.
Ja, das war so ein typischer O-Ton Gottschalk. Und ich finde es auch ganz gut, dass man mal daran erinnert. Insofern ist das schon ein sehr unterhaltsamer Dokumentarfilm, der an vieles eben nochmal erinnert, was wir vielleicht zu schnell verdrängt haben, gerade wenn es um die Rollen von Frauen in der Comedy oder generell im deutschen Fernsehen geht. Insofern ist das auch ein Film, der nicht nur Spaß macht, sondern der auch wirklich, ja, ich sag's jetzt mal so ganz platt, der irgendwie auch noch richtig gut bildet.
Also ein Dokumentarfilm im Fernsehen, Was haben wir gelacht? Und ein Kino-Blockbuster, Die Odyssee. Vielen Dank, Jörg Taschmann, für die Vorstellung dieser beiden Filme.
Sehr gerne.
Die Odyssee, das Interesse ist da an einem über 2000 Jahre alten antiken Stoff, nicht nur im Kino, sondern auch auf der Audioplattform ARD Sounds. Dort gibt es jetzt eine neue Hörbuchfassung.
Die griechischen Sieger und Kämpfer, die den Krieg überlebten, segeln sicher zurück in die Heimat, sind längst zu Hause. Nur Penelopes Mann, Odysseus, kehrte nicht zurück. Bis heute. 10 Jahre Krieg plus 10 Jahre, ja was? Ist er tot? Verschollen? Kommt er je wieder heim?
Die Odyssee des Homer, neu erzählt von Maike Rötzer.
Und ich bin jetzt mit der Autorin und Sprecherin Maike Rötzer verbunden. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Über das Marketing zum neuen Film von Christopher Nolan haben wir gerade gesprochen, dass da einiges investiert wird. Ich denke aber, dass es trotzdem kein Selbstläufer ist, dieser Film, sondern an dieser Geschichte noch was anderes dran sein muss. Was glauben Sie, warum ist dieser Stoff so aktuell?
Naja, weil der Krieg nun in aller Munde ist und sich ja also das Konzept von Männlichkeit und Heldentum wieder neu stellt und auch hinterfragt wird.
Christopher Nolan hat sich mit seinem Film teilweise ja auch auf eine Übersetzung von Emily Wilson bezogen. Die war 2018 die erste Frau, die den antiken Stoff ins Englische übersetzt hat. Viele große Zeitungen haben dann ihren Stil sehr gelobt, aber auf der anderen Seite hat diese Fassung auch polarisiert. Sie orientieren sich für dieses Hörbuch auch an ihr. Warum haben Sie sich für Wilson als Vorlage entschieden?
Ich hatte 3 verschiedene sehr gute Übersetzungen vorliegen und habe daraus versucht, mein Manuskript zu erstellen. Ich lege die Texte mal beiseite, nehme sie später wieder vor und merke dann, dass ich meinen eigenen Ton nicht gefunden habe. Und für mich war es dann die Lösung, über die Übersetzung, diese englischen Übersetzung wiederum, einen eigenen Ton zu finden. Deswegen habe ich mir Emily Wilson dann zur Hand genommen und anhand dieser Übersetzung dann wieder ins Deutsche für mich übersetzt und daraus meinen Text auch erstellt.
Das heißt, es war eher eine Inspiration und trotzdem stelle ich mir das ganz schön, ja, krass vor, so einen Wälzer nochmal neu aufzuarbeiten. Was waren da für Sie die Knackpunkte, die Herausforderung?
Ich habe das lang vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ach, das ist nur wieder dieses Gemetzel, das Heldentum, der Kriegsheld und so weiter. Das wollte ich gar nicht erzählen. Aber dann in der Vertiefung mit dem Stoff im Hinblick auf die Frauenfiguren hat sich mir eigentlich ein Blick auf die Struktur der Macht eröffnet. Und das fand ich immer spannender. Es gibt dann so Kardinalszenen, die mich wirklich überrascht haben. Zum Beispiel, dass der Odysseus im Hades Achill trifft, den Held aller Helden, und ihm dort sagt, du hast den Ruhm zu Lebzeiten bekommen, du hast ihn jetzt auch nach deinem Tod noch. Und Achill, das steht bei Homer, winkt ab und sagt, ach, hör mir auf mit dem Ruhm. Ich wäre viel lieber auf der Erde und würde Erde umgraben. Das hat mich dann tief beeindruckt, darauf war ich gar nicht gefasst.
Das heißt, Sie haben auch versucht, den Schwerpunkt so ein bisschen zu verschieben, auch was die Figuren angeht?
Mein Schwerpunkt lag bei den Frauen, weil ich dachte, über diesen Blick auf die Frauen möchte ich mal den Blick auf diese Gesellschaft sehen. Wie verhält sich denn eine Gesellschaft nach dem Krieg? Welche Handlungsmöglichkeiten haben denn die Frauen gehabt? Und dadurch hatte ich so eine tolle Perspektive auf diese ganzen verschiedenen Stränge, auch wenn natürlich Odysseus es ist, die Odyssee, der Held bleibt. Aber wie sich diese Frauen zu ihm verhalten, welche Macht sie innehalten oder eben nicht, das fand ich dann unheimlich spannend und hat sich mir dann ganz anders eröffnet, der Stoff.
Ja, so ein gewisses Netzwerk auch der handelnden Figuren, das da beobachtet wird. Und das finde ich auch ganz interessant, dass Sie vielleicht nicht so sehr auf die heroischen Taten eines Einzelnen geschaut haben. Vor allem auch, weil wir gerade ja in einer Zeit leben, in der diese heroischen Einzelgeschichten das Weltgeschehen ja schon ganz schön massiv bestimmen, wenn ich jetzt beispielsweise an einen Donald Trump oder Elon Musk denke.
Ja, für mich ist auch Odysseus nicht der große Held. Er ist sehr klug, er kommt durch, aber im Grunde genommen seine Eitelkeit reißt ihn hin und er brüllt diesem Kyklopen, dem er das Auge ausgestochen hat, brüllt er dann noch seinen Namen entgegen, was unnötig gewesen wäre, aber er war dann zu eitel, zu stolz und gefährdet damit all seine Männer. Und man muss auch sagen, er verliert all seine Männer. Man kann das hinterher als heldenhaft sportliche Leistung sehen, dass er mit 4 Männern 108 Freier niedermetzelt, aber für mich persönlich wäre es heldenhaft gewesen zu sagen, ich bin wieder da, geht nach Hause und jetzt werde ich hier wieder herrschen. Also diese Rache, dieses Prinzip der Rache, zu dem er auch von Athene getrieben wird, das zu durchbrechen, wäre das eigentlich Heldenhafte.
Es verschiebt sich also ja nach über 2000 Jahren auch so ein bisschen die Definition dessen, was in unserer Gesellschaft als heldenhaft angesehen wird?
Ja, ich hoffe doch sehr. Also heldenhaft und auch dieses Konzept der Männlichkeit, denn die Frauen hatten natürlich keine Rechte, die waren nur Herrscherin in dem Hauswesen, im Oikos. Es gibt eine Figur, die Königin Arete, die hat mehr Macht, aber auch nur, weil sie mit dem Mann verwandt ist, mit dem sie verheiratet ist. Helena hat natürlich große Macht, weil sie nicht nur die schönste Frau ist der Welt, sondern sie ist auch diejenige, die ihren Mann Menelaos als Geflüchteten aufgenommen hat in Sparta. Insofern braucht Menelaos Helena viel mehr als sie ihn. Sie bleibt ja auch ungestraft dafür, dass sie mit Paris nach Troja geht. Also ist eine sehr kräftige Figur. Aber dieses Prinzip der Männlichkeit, was da konzipiert ist, also damit gehen wirklich nicht viele Männer, hoffe ich, noch einher.
Gibt es denn eine Frauenfigur, die Sie am interessantesten finden in der Odyssee?
Also mich hat Athene sehr interessiert, weil sie im Grunde genommen die Vollstreckerin des väterlichen Willens des Zeus ist und damit diese patriarchale Ordnung, die sich durch Hierarchie ausdrückt, immerzu klärt und da auf den Fersen ist. Und sie bleibt auch in meiner Fassung hinterher eigentlich alleine und etwas verloren übrig, denn sie hat den Willen des Vaters vollstreckt. Die patriarchale Ordnung herrscht wieder. Ja, und nun kann sie nicht zu ihrem Vater und ihre Mutter hat der Vater Zeus verschluckt. Sie bleibt letztendlich alleine übrig.
Jetzt haben Sie auch einfach so ein bisschen den Fokus verschoben, einen Perspektivwechsel gemacht auf diesen antiken Stoff, ja, der ja doch mit all seinem Alter und seiner Tradition da irgendwie steht. Ist dieser zeitgemäße Blick denn legitim bei diesem historischen Stoff?
Also ich schmieg mich ja ganz nah an Homers Erzählung an. Ich gehe da gar nicht weit weg, sondern ich lese es auf meine Weise als Frau von heute. Ich habe keine große Interpretation oder große Thesen dazu, sondern ich untersuche mal genau, was steht denn da und was sind die Themen, die mich auch heute noch beschäftigen. Insofern denke ich, das darf man sehr wohl.
Maike Rötzer, die Odyssee als neue Hörbuchfassung herausbringt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Münchens geplanter Konzertsaal sollte schon ab 2018 neu gebaut werden. Er lässt aber weiter auf sich warten. Die bayerische Staatsregierung will frühestens im Herbst entscheiden, wie es damit weitergeht. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, begründet Kunstminister Blume die Verzögerung mit den hohen Kosten weiterer Kulturprojekte. Zuvor hieß es von der Landesregierung, dass ein genaueres Vorgehen bis zur parlamentarischen Sommerpause bekannt gegeben werden soll. Neben dem Konzertsaal stehen auch die Sanierungen des Nationaltheaters, des Residenztheaters und des Hauses der Kunst an. Diese Vorhaben sollen aufeinander abgestimmt werden. Die Planung für den Konzertsaal hat bereits mehr als 40 Millionen Euro gekostet. Das Singen der DDR-Nationalhymne auf einer AfD-Veranstaltung in Sachsen-Anhalt stößt auf Kritik. Kanzleramtschef Frei nannte das extrem befremdlich. Der CDU-Politiker kritisierte vor allem, dass auch Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund und Bundesparteichef Chrupalla eingestimmt hätten. CSU-Generalsekretär Huber warf der AfD vor, extremistisch und geschichtsvergessen zu sein.
Chrupalla erklärte dagegen, auferstanden aus Ruinen drücke die Hoffnung aus, die die Bürger empfinden. Er spricht von einer nachträglichen, künstlichen Skandalisierung der Veranstaltung. Empörung löste der Kabarettist Steimler auch mit einer Bemerkung gegen Bundeskanzler Friedrich Merz aus. Er sagte, wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht? Stauffenberg ist vor allem bekannt für das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler.
Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, gegen Steimle zu ermitteln. Es geht um den Vorwurf, den öffentlichen Frieden durch die Androhung von Straftaten gestört zu haben. Steimle hatte sich auch abfällig über Altkanzlerin Merkel geäußert. Über das neue Porträtbild von Merkel sagte er, im Moment hängt sie erstmal. Wenn der Nagel bricht, stellen wir sie an die Wand. Mehrere große US-Buchverlage verklagen den Technologiekonzern Google. Der nutzt ihrer Ansicht nach unerlaubt Bücher, um die künstliche Intelligenz Gemini zu trainieren. Genannt werden Titel etwa der US-Fantasy-Autorin N.K. Jemisin und des US-Jugendbuchautors Lemony Snicket. Die Verlage sprechen von einer der umfangreichsten Verletzungen urheberrechtlich geschützter Werke in der Geschichte. Nach ihrer Darstellung hat Google diese nur für bestimmte Dienste bereitgestellt bekommen, etwa Google Books. Die Verlage weisen in ihrer Klage darauf hin, dass die KI durch Nutzung der Bücher in 20 Minuten einen 100-Seiten-Krimi generieren könnte für einen Centbetrag. Damit kann ihrer Meinung nach kein Verlag und kein Autor konkurrieren. 40 Jahre nach einem der letzten RAF-Anschläge wächst der Ruf nach einem zentralen Denkmal für die Opfer des RAF-Terrors. Unterstützung kommt jetzt auch von Angehörigen der Ermordeten. Der Sohn des früheren Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und die Tochter des Dresdner Bankchefs Jürgen Ponto sprechen sich für einen gemeinsamen Ort des Gedenkens aus. Auch der RAF-Experte Butz Peters hält ein solches Mahnmal für überfällig. Den Anstoß gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er fordert, die Opfer des RAF-Terrors stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und dieses Kapitel der deutschen Geschichte umfassender aufzuarbeiten.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Hamburg und neue Musikorte, das ist ein Thema, das wir zumindest seit dem Bau der Elbphilharmonie schon oft diskutiert haben. Und während die 2027 das 10. Jubiläum feiert, stehen die ganz großen Veränderungen für die hamburgische Staatsoper noch an, zumindest was das Gebäude angeht. Denn in weniger als 10 Jahren soll sie in einen Neubau, in ein neues Opernhaus ziehen. Auf dem Barkenhöft nahe der Elbphilharmonie in der Hafen City soll das entstehen. Das haben die Stadt und die Kühne Stiftung geplant und der Siegerentwurf der Bjarke Ingels Group, den haben sie auch schon vorgestellt, wurde durchaus kontrovers diskutiert, wie dieses ganze Projekt allgemein von der Stadtgesellschaft und der Politik in Hamburg und auch bundesweit. Und jetzt befindet man sich in einer 2-jährigen Planungsphase. Aber es steht auch noch eine weitere Zwischenlösung an, schon 2027. Und darüber spreche ich jetzt in unserer Fazit-Sommerreihe mit dem Intendanten der Hamburger Oper, Tobias Kratzer. Hallo.
Wunderschönen guten Abend.
Im Sommer 2027 wird der Orchestergraben im aktuellen Operngebäude saniert und deswegen geht es dann für einige Wochen in ein Zirkuszelt an der Trabrennbahn in Hamburg. Herr Kratzer, wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Nach langer Suche. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele mögliche Locations und Venues angeguckt. Und tatsächlich war diese Zeltlandschaft, es ist ja eigentlich also gar nicht nur ein Zelt, sondern mehrere hintereinander geschaltete Zelte, so ein bisschen was wie Liebe auf den ersten Blick. Weil natürlich ist man erstmal, wenn man sein Haupthaus, sein Stammhaus verlässt, nicht ganz so glücklich, zumal das ja auch erst im 2. Jahr meiner neuen Intendanz ist. Aber das war ein Ort, wo wir uns gesagt hatten, das können wir uns nicht nur vorstellen, sondern da kann man auch richtig draus Funken schlagen.
Ich meine, jeder, der privat umgezogen ist mal, der weiß natürlich, was das für ein Riesenaufwand ist. Und wenn ich jetzt an so einen ganzen Opernspielbetrieb denke, das sind ja schon auch große Veränderungen für das Team. Andere Akustik, andere Räumlichkeiten, die Wege von den Depots, den Lagerstätten zur Spielstätte sind plötzlich eine ganz andere. Wie hat das denn das Team aufgenommen, diese Nachricht?
Ich finde es positiv, auch weil wir jetzt nicht mit unserem gesamten Repertoirebetrieb, den wir ja an der Dammtorstraße haben, also das heißt mit bis zu 20 Stücken, die wir pro Jahr aus dem Lager sozusagen spielen und 6 Neuproduktionen, sondern wir nutzen diese Zeit, um eine Art Ensuite-Bespielung auszuprobieren. Das heißt also wirklich ein Stück, das man dann perfekt dort einrichten kann und auch perfekt auf den Ort zuschneidern kann, dort aufzuführen. Und das wird eine Uraufführung sein einer großen Familienoper Störtebeker. Und dieses Gesamtpaket, also neuer Ort mit Brummelplatz, der da auch noch nebendran ist und diese spezielle Stück hat durchaus auch für Vergnügen gesorgt, schon im Vorfeld.
Wie wird denn dieser Ort das dann künstlerisch inspirieren?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man eben nicht den Ort als einen Mangel oder ein Manko begreift, sondern tatsächlich das, was dieser Ort bieten kann, was wir in unserem Opernhaus nicht können. Dass wir nämlich eine 360-Grad-Bespielung haben, dass wir durchaus auch mit der etwas schwierigeren Akustik sehr, sehr positiv umgehen und dort eine Komposition in Auftrag geben, die eben nicht sozusagen leiseste Streicherkantilenen, sondern fast musicalhaften Show-Effekt teilweise hat, dass wir ein Stück machen, das Zielgruppen anzieht, die vielleicht den Weg in die Dammtorstraße gar nicht so oft schaffen. Familien mit einem sehr niedrigschwelligen Angebot, was das Motiv des Stückes, also Störtebeker, den Piraten betrifft. All das sind erstmal Aspekte, die ich versucht habe, an dieser neuen Spielstätte zu nutzen.
Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, in so einer Event-Location, die es ja ist, dass da bestimmt auch andere Leute kommen als normalerweise. Ist es dann jetzt eigentlich teurer, günstiger? Was hat denn das für finanzielle Vor- oder Nachteile, diesen Betrieb da mal auszulagern ins Zirkuszelt?
Also Vorteile hat das mit Sicherheit nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich nehme die Finanzen aber auch nicht als Nachteil, weil im Grunde geht es darum, unsere Spielfähigkeit auch während dieser Monate der Grabensanierung aufrechtzuerhalten. Und Oper kostet immer Geld. Die Frage ist, was es einer Stadtgesellschaft zurückgibt. Und ich glaube, da ist der Gain extrem hoch.
Wir sprechen in dieser Fazit-Sommerreihe ja über ganz verschiedene Zwischenlösungen. Und es gibt schon auch einige Beispiele, bei denen die Leute so begeistert von den Provisorien sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr zurück wollen. In anderen Fällen bleiben die Orte dann auch irgendwie bestehen. Ich muss zum Beispiel an den Kölner Musical-Dom denken, mit diesem blauen Dach direkt am Hauptbahnhof. Ist man vielleicht schon mal vorbeigefahren oder war drin. Das war eigentlich auch als Provisorium gedacht 2012. Und ich sag mal so, da wird heute immer noch gespielt und musiziert. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass es vielleicht doch nicht so schnell wieder zurückgeht ins alte Opernhaus am Gänsemarkt?
Die Befürchtung hat man natürlich immer. Im Zelt bleiben können wir auch nicht, weil wir tatsächlich in zwei Phasen sanieren. Also einmal im Sommer, wo wir das Zelt bespielen, und dann im Herbst geht es immer noch ein bisschen weiter. Da bespielen wir dann das Vorderhaus und die Star wieder, also unsere kleine Spielstätte. Wenn es dann noch zu Verzögerungen kommen sollte, also dreimal auf Holz geklopft, dass dem nicht so ist, dann haben wir leider auch nicht mehr das Zelt, sondern dann müssen wir uns erstmal mit unseren eigenen kleinen Spielstätten zufrieden geben. Aber so weit wird es hoffentlich nicht kommen.
Und sehen Sie auf ganz weit hinaus gedacht nicht vielleicht auch die Gefahr, dass die Leute sagen, hey, das ist ja toll, wie die Hamburgische Staatsoper das hinbekommt, da mal ein paar Monate im Zirkuszelt zu bespielen. Es steht ja auch ein Neubau der Oper im Raum. Könnten die Leute da nicht denken, warum soll man überhaupt so ein neues, teures Ding da hinstellen, wenn die so flexibel sind?
Ich glaube, da sind die Projekte dann doch zu sehr unterschiedlich. Also tatsächlich der Neubau, was wir hier erleben mit dem Graben, ist ja nur der Vorbote von etwas, was unserem Haus an der Dammtorstraße blühen würde, sollte es nicht zum Neubau kommen. Da ist nämlich die Hubpodien des Orchestergrabens nur ein kleiner Teil von dem, was in den nächsten 7 bis 10 Jahren auf uns zukäme. Und da ist natürlich das Haus, das neu entstehen soll, eine absolute Luxusvariante, weil man dann nämlich wirklich fast schlüsselfertig umziehen könnte. Sollte man das Bestandsgebäude sanieren und in diesem Zeitraum auch noch ein Ausgleichsquartier brauchen, dann kommen wir in Kosten, die sich gar keiner mehr vorstellen mag.
Es ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass dieses aktuelle Operngebäude am Gänsemarkt, das ja auch denkmalgeschützt ist, durch diese Neubaupläne irgendwie auch unfreiwillig zu einer Art Provisorium schon geworden ist. Jetzt, wo man weiß, dass es vielleicht woanders hingeht. Was macht es denn mit Ihnen als Intendant, als Regisseur, als Künstler, die ganze Zeit nicht so genau zu wissen, was eigentlich in 7, 8, 9, 10 Jahren ist?
Das sind Dimensionen, die ja auch noch über meinen eigenen Vertrag hinausgehen. Insofern macht mir das keine schlaflosen Nächte, ganz ehrlich. Ich plane sozusagen zusammen mit unserem Haus und mit den Stifter und mit der Stadt das neue Opernhaus, das quasi wie ein parallel laufender Drittjob neben meiner Regietätigkeit und meiner Intendantentätigkeit. Ich möchte aber trotzdem massiv widersprechen. Ich sehe nämlich das aktuelle Haus noch überhaupt nicht als lame duck. Im Gegenteil. Also wir haben tatsächlich vergangene Saison, das war meine erste als Intendant, große Anstrengungen gemacht, dieses Haus eben auch zu einem Place to be positiv zu sanieren, kann man sagen. Also unsere Stiftung hat die Stifter-Lounge, hat sozusagen auch ein Kunstwerk im Garderobenfoyer und vor allem im Parkettfoyer finanziert, das von der berühmten Künstlerin Jorinde Vogt gestaltet wurde. Also es gibt in diesem Haus einiges noch zu entdecken und neu zu sehen. Das ist noch weit davon entfernt, abgespielt zu sein, wie man im Theater sagen würde.
Okay, was ist denn jetzt Ihr Tipp für Kulturorganisationen, Institutionen, die irgendwie in eine Zwischenlösung müssen?
Ich glaube, man kann immer was draus lernen. Das ist wie bei einer Reise, bei einem Umzug oder wenn man irgendwie mal einen Overnight-Stay macht, dass man sich sozusagen als Institution daraus gestärkt wieder ins Haupthaus zurückbegibt und vielleicht Erfahrungen gemacht hat, die man in einer täglichen Routine nicht so machen kann. Das ist das Positive, dass aber natürlich ein Opernbetrieb auch etwas ist, was ganz, ganz stark vom Daily-Business lebt, was von Verlässlichkeiten lebt, was von einer guten Infrastruktur am Ort lebt. Das nimmt man leider und auch als kulturpolitischen Auftrag immer wieder neu mit.
Vielen Dank für diesen Bericht aus Hamburg und dann wünsche ich im nächsten Sommer eine gute Zeit im Zirkuszelt. Tobias Kratzer.
Vielen Dank.
Die Diskussionen um die Salzburger Festspiele laufen schon seit Monaten, denn der langjährige Intendant Markus Hinterhäuser hat seine Tätigkeit beendet. Grund dafür seien unüberbrückbare Differenzen seitens des Festspielkuratoriums und Hinterhäuser gewesen. Und nach diesem langen Streit wurde im April dann klar, es gibt jetzt eine Übergangslösung. Für 2 Sommer hat das Kuratorium die Theatermacherin Karin Bergmann als Nachfolgerin berufen. Am Freitag startet dann die diesjährige Ausgabe der Salzburger Festspiele wirklich. Und Christoph Leibold hat mit der Interimsintendantin gesprochen und fasst die ganzen Personalquerelen nochmal zusammen.
Markus Hinterhäuser hat ein hervorragendes Programm für diesen Sommer zusammengestellt und ich versuche das in seinem Sinne mit den Künstlerinnen und Künstlern durchzuführen.
Mit dem Job als Feuerwehrfrau hat Karin Bergmann bereits Erfahrung. 2014 übernahm sie die Direktion des Wiener Burgtheaters, nachdem Matthias Hartmann den Posten hatte räumen müssen. Unter anderem, wie bei Markus Hinterhäuser, nach Kritik an seinem, so der Vorwurf, autoritären Führungsstil. Und doch ist die Lage diesmal eine andere, denn Bergmann ist in dem Fall selbst Teil des Eklats, der ihren Vorgänger das Amt gekostet hat. Zuletzt kursierte gar das Gerücht, lanciert von Hinterhäuser selbst, Bergmann persönlich habe auf seine Absetzung hingewirkt, nicht nur die Schauspielsparte, sondern als Intendantin gleich das komplette Festival zu leiten.
Ich habe dieses Gerücht auch gehört und war darüber eigentlich in hohem Maße bestürzt, weil das ist diametral entgegen meinem Naturell, war dann aber auch etwas überrascht nach dem Motto, was Männer mir zutrauen.
Recht viel ausführlicher mag Karin Bergmann dazu nicht Stellung nehmen. Auch auf Fragen nach der Aufarbeitung der Vorwürfe wegen Hinterhäusers, von manchen als cholerisch erlebtem Auftreten, geht sie nicht im Detail ein. Betont aber:
Ich bin jemand, die einen sehr, sage ich jetzt mal, offenen, kommunikativen Führungsstil pflegt. Und ich habe den Eindruck, das kommt hier sehr gut an.
Und so will Bergmann den Blick jetzt wieder nach vorne richten. Für 2026 hat sie zwar einen weitgehend fertigen Festivalspielplan von ihrem Vorgänger übernommen, für dessen Programm sie übrigens voll des Lobes ist. Das heißt aber nicht, dass für sie nichts zu tun bliebe.
Das Planen mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, das ist für jede Festivalmacherin die Kür. Aber die Pflicht beginnt dann, wenn die Proben beginnen, wenn die Arbeit beginnt. Es kann immer etwas Unwägbares passieren. Man ist auch oftmals Troubleshooter während der Proben.
Und wie zum Beweis muss Bergmann das Interview für 20 Minuten unterbrechen, um auf einer Probe im Streit eines Produktionsteams zu vermitteln.
Also dann müssen Sie kurz warten.
Ja, wie lange meinen Sie ungefähr?
Wenn es nach mir geht, schnell.
Zurück in ihrem Büro kommt die Interimsintendantin dann auf das zu sprechen, worüber sie am liebsten redet, statt Querelen über Kunst. Höhepunkte, die hervorzuheben wären, gibt es für sie nicht. Oder anders gesagt, es gibt nur Höhepunkte.
Es ist im Grunde genommen immer das Kind, was gerade frisch kommt. Also wenn wir von vorne anfangen, wir haben diese Woche Jedermann-Premiere, nächste Woche die Carmen. So geht es sukzessive jede Woche weiter und ich bin immer dann frisch verliebt.
Das Schauspielprogramm punktet heuer mit gleich zwei Uraufführungen österreichischer Literatur-Nobelpreisträger. Salzburg zeigt die neuen Stücke von Elfriede Jelinek und Peter Handke. Zu den Musiktheater-Highlights zählt Ersan Montags neue Inszenierung der Richard-Strauss-Oper Ariadne auf Naxos. Mit Spannung erwartet außerdem, wenn auch nicht allein aus rein künstlerischen Gründen, Ex-Intendant Markus Hinterhäuser, der ja auch Pianist ist, steht nach wie vor mit zwei Konzertauftritten auf dem Programm. Bergmann, deren Verhältnis zum Vorgänger merklich abgekühlt ist, seit der die Gerüchteküche um sie angeheizt hat, sagt dazu nur:
Es gibt das Gerücht, die Chancen, dass er spielt, stehen gut, wenn er mich nicht sieht.
Das Opernprogramm für 2027 stand übrigens auch schon weitgehend vor Bergmanns Amtsantritt. Nicht so das fürs Schauspiel. Da tut sich also Gestaltungsspielraum auf. Und für 2028 steht sogar die komplette Planung noch aus. Festivals brauchen Vorlauf. Bergmann kann ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger ja nicht nichts hinterlassen. Selbst beworben über die Interimsintendanz hinaus hat sich Bergmann, die Anfang der Woche gerade 73 geworden ist, aber nicht.
Wenn Sie mein Alter wissen, dann wissen Sie, dass ich mich für keine langfristige Direktion mehr bewerbe. Das passt jetzt sehr gut für mich, dass ich bis nächsten Herbst hier verantwortlich bin.
Christoph Leibold vor dem Start der Salzburger Festspiele am Freitag in dieser Woche. Die laufen dann bis zum 30. August und wir sind mit Fazit immer wieder live vor Ort mit dabei und schauen natürlich auf die Kunst, auf die Musik, aber auch auf Politik und alles drumherum. Und jetzt muss ich Sie vorwarnen, der neue Christopher Nolan-Film, über den wir heute in Fazit ja schon ausführlich gesprochen haben, ja, der beschäftigt auch die Feuilletons von morgen. Die Odyssee jetzt auch in der Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel.
Beim Zeus, was für ein Film, titelt die Süddeutsche. Und die Welt? Die Götter mögen Christopher Nolan diesen Odysseus verzeihen. Es ist das alles bestimmende Feuilleton-Thema vom Donnerstag. Hier ist es das Spektakel, das man gesehen haben muss, dort der Beleg dafür, dass das homerische Abendland nicht verstanden wurde. Wir verstehen Homers Welt nicht, wenn wir nicht begreifen, dass für ihn und seine Hörer die Welt ohne Sinn und Gerechtigkeit war. Jeder Mensch ein Spielball der Götter, schreibt Alan Posener in der Welt. Aber er, der Odysseus in Nolans Film, segelt westwärts mit Penelope dem Sonnenuntergang entgegen, als wären sie Pensionäre auf einem vorantiken Kreuzfahrtschiff. Wann läutet die Glocke zum Abendessen? Im Tagesspiegel schreibt Andreas Busche: In den besten Momenten erinnert die Odyssee in seiner endzeitlichen Düsternis und seinem schwermütigen Tonfall an einen Horrorfilm. In seinen konventionelleren kommt er aber über den handelsüblichen Kientop eines Sandalenfilms nicht hinaus. Nicht nur Busche sieht viel verschenktes Potenzial. Warum hat Nolan nicht die ganze Odyssee entschlossen in unsere Zeit versetzt, fragt Jens Jessen in der Zeit. Theron bleibt nun einmal die elegante Theron, Hathaway die zarte Hathaway und Matt Damon mit Bart sieht auch nicht aus wie der Städtezerstörer, sondern eher wie Christopher Nolan. Sie alle könnten aber leicht in vergleichbaren Kriegswirren, Fluchten, Migrationen des 21. Jahrhunderts umhergetrieben werden. Die Gegenwart ist ja nicht besser, übersichtlicher oder weniger grausam geworden. Passend dazu steht über einem anderen Artikel in der Zeit: Unsere Gegenwart wimmelt von antiken Heldenbildern und bluttriefenden Tragödien. Sind wir etwa mitten in Homers Odyssee gelandet? Thomas Assheuer macht Heimkehrersehnsüchte bei Trump, Putin und der völkischen Rechte aus. Aber auch ein wenig bei uns. Wir Irrfahrer, so die Titelzeile. Grob vereinfacht lautet das Epochengefühl, die Odyssee der Moderne ist vorbei, die globalisierten Gesellschaften haben genug erlebt, sie wollen heim, schreibt Assheuer. Und außerdem? Wenn es eine Tragik der Moderne gibt, dann ist es die epische Unfähigkeit des Menschen zum gemeinsamen Handeln. Über die sich abzeichnende Unfähigkeit des Menschen zum selbstständigen Denken schreibt dagegen der Pädagoge Klaus Zierer in der Welt. Das Problem: die übermäßige Nutzung der künstlichen Intelligenz. Zierers Beispiel: der Universitätsbetrieb. Goethe und Schiller, Heidegger und Arendt, alles viel zu schwer, würden sich Studenten denken und sich lieber schnell von der KI Zusammenfassungen erstellen lassen, anstatt die Werke selbst zu lesen. Die Folgen sind allgegenwärtig, viel Halbwissen, das in Seminarräumen präsentiert wird, und unter dem Strich keine Ahnung, schreibt der Pädagoge Zierer. Der Mensch existiert denkend. Erst denkend ist er in der Lage, seine Freiheit vernünftig zu nutzen. Wer also das Denken immer mehr an die Technik abgibt, existiert nicht mehr. Originalliteratur zu lesen sei nun mal anstrengend. Hätte sich doch David Steinitz mehr angestrengt, das wäre lustig geworden, kann man denken, wenn man den ersten Absatz seiner Odyssee-Filmkritik für die Süddeutsche liest. Zunächst einmal die schlechte Nachricht, schreibt Steinitz da. Der Versuch, diese Rezension Homer zu ehren, in Hexameterversen zu verfassen, ist eher kläglich verlaufen. Sage mir, Muse, die Bewertung des vielerwarteten Sommerblockbusters. Aber solcher Unsinn hätte vermutlich ohnehin nur in einen boshaften Schriftverkehr mit dem Altphilologenverband geführt.
Schon vor dem offiziellen Kinostart morgen. Odyssee, der neue Film von Christopher Nolan, regt auf jeden Fall zu Diskussionen an. Tobias Wenzel war das mit der Kulturpresseschau. Und das war es für heute Abend auch hier in Fazit mit der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschläge.